Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Was für ein Start im Berliner Tempodrom. Es wurden eigentlich nur 6 Matches gespielt, aber es ist so viel passiert am ersten Tag des German Masters. Es war wie nach Hause kommen, es war einiges anders, aber das meiste und vor allem das Wichtigste war gleich. Denn wunderbare Snooker-Action im Berliner Tempodrom, wunderbares, familiäres Gefühl, ein tolles Publikum, Lösungsansätze, wenn es Probleme gab und natürlich tolle Matches, über die wir sprechen können, hier bei Total Clearance. Und das tun wir heute zusammen mit Kati Hartinger, die sich auch, glaube ich, schon riesig freut, am Donnerstag dabei zu sein, genauso wie ich. Und ja, damit herzlich willkommen. Hallo Kati.
Guten Morgen Christian und wie ich mich freue. Ich habe wirklich schon Gänsehaut bekommen. Ehrlicherweise fast schöner als die erste Session ist ja das, was davor passiert, wenn alle dann zum ersten Mal in der Arena sind und ihr Foto posten, oder? Und dann kommen so die ersten Tweets rein, wie ist es dieses Jahr und oh, wie stehen die Tische und wie ist die Stimmung, und dann war noch der Zug verspätet und man hat es trotzdem geschafft. Also ja. Diese Anreise, Erstaufregungs-Stories, die nehmen mich immer total mit, da freue ich mich so sehr drüber. Und auch du hast im Winterchaos getrotzt und bist ins Tempodrom gekommen zur ersten Session, und ich glaube, es ging relativ turbulent los, oder? Da war einiges geboten für diejenigen, die darüber berichten wollen.
Ja, es ist ja wirklich kurios. Sobald in Berlin auch nur die kleinste Schneeflocke zu sehen ist, denkt sich der Berliner Verkehr ja, oh nee, da kann ich nichts mit anfangen. Es ist absolut erbärmlich, dieses Verkehrschaos. Aber irgendwie haben es dann doch alle geschafft, zum Tempodrom zu kommen. Und die, muss ich sagen, am häufigsten gestellte Frage, die ich gestern bekommen habe, war, an welchem Tisch ist denn das? Welcher ist denn welcher Tisch? Weil das war tatsächlich sehr kurios. Neues Jahr. Neue Tischnummerierung, es ist ja sowieso neu, weil ja jetzt dieses Jahr jetzt nur 4 Tische dastehen, die sehr symmetrisch stehen. Tisch 1 natürlich in der Mitte, die anderen 3 Tische dann symmetrisch drumherum. Das heißt, der eine Tisch steht vor dem Eingang und genau dieser Tisch ist Tisch 2. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen wie Pfeil und Bogen zählen, nur dass man quasi an der Hand anfängt mit Tisch 1, dann ist Tisch 2 der vor dem Eingang. Für Tisch 3 muss man dann auf die linke Tempodromseite gehen, beziehungsweise also auf die Seite, wo der Eingang zum Pressebereich ist. Wenn man reinkommt ins Tempodrom, ist es die rechte Seite. Dort ist Tisch 3 und auf der anderen Seite dann entsprechend Tisch 4. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es wurde alles hingekriegt und es konnte auch dann Snooker gespielt werden ab 15 Uhr, auch wenn es ein bisschen ein holpriger Auftakt war.
Ja, ich meine, das sind wir ja auch ein bisschen gewohnt aus Berlin, wobei ich ja sagen muss, ich finde das ein bisschen unfair, weil die Organisatoren von jetzt deutscher Seite, ne, TC und Co., hört euch das Interview an, das sind ja nicht diejenigen, die die Tische aufbauen. Die sagen ja bloß hier und dahin und so. Und das sind auch nicht diejenigen, die für das Live-Scoring verantwortlich sind. Und was sind die einzigen 2 Sachen, die schiefgelaufen sind gestern Nachmittag? Dann hattest du wieder deinen Spaß.
Es war echt, es war ultra witzig. Es hat keine 4 Minuten gedauert. Dann waren die ersten Probleme. Es fing an auf dem Tisch von Mark Allen, der in einen Stoß gehen wollte und sich gedacht hat, irgendwie liegt meine Hand komisch. Und dann die Schiedsrichterin darauf hingewiesen hat und dann musste Jan Verhaas das erste Mal in die Arena kommen und sich das angucken. Da war eine kleine Erhebung oder irgendein Staub, dickes Staubkorn oder was auch immer unterm Tuch, also quasi zwischen Platte und Tuch. Und dann musste erstmal der Tablefitter kommen und ja, wie man das so kennt vom Snooker, da wird dann eben auch mal ein bisschen brachiale Gewalt angewendet. Da kam ein Hammer und hat das einfach platt gehauen.
Wahnsinn.
Während dann den anderen 3 Tischen gespielt wurden. Zwischendurch wurde dann auch nur noch an 2 Tischen gespielt, weil genau während das passierte, fiel am anderen Tisch das Live-Scoring aus, nämlich bei Barry Hawkins gegen Mark Davis. Und dann wurde es wirklich absolut schräg, weil inzwischen konnte bei Mark Allen wieder gespielt werden. Der Tablefitter hatte es platt gehauen, der Tisch war wieder in Ordnung. Und dann war an beiden Tischen auf einmal gab es Live-Scoring-Probleme. der, ich glaube, es war der Fernseher machte dann auch irgendwelche Geräusche jedes Mal, wenn die Schiedsrichterin eine Taste drückte. Das hat man dann gehört. Man kennt es so von der Kamera oder so, wenn man durch ein Menü schaltet. Ja, also hat ein bisschen gedauert, bis das alles wieder lief. Also Jan Verhaas, ich glaube, so häufig habe ich den nicht mehr gesehen, seitdem er ein WM-Finale geleitet hat, muss ich sagen. Paul Collier kam dann auch zwischendurch. Also es war sehr kurios. Da standen dann so viele Leute. Mark Allen kam ja dann auch noch rüber, weil bei ihm das Live-Scoring ja auch nicht ging. Da stand Mark Allen noch mit am Tisch bei Barry Hawkins und Mark Davis. Und man hat sich dann quasi gefragt, wie viele Leute braucht man, um ein funktionierendes Live-Scoring hinzukriegen?
Ja, das hat man bei WST immer noch nicht rausgefunden, glaube ich.
Ja, und apropos Live-Scoring, das gab es nämlich dann auch für die Zuschauer nicht. Da war wieder so ein bisschen, ich habe TC dann eine Mail geschrieben tatsächlich und der hat ultraschnell reagiert und keine 5 Minuten später war das Scoring in der Arena. Also der hat es weitergeleitet und sofort wurde reagiert, muss man auch mal lobend erwähnen. Das ging ultraschnell, weil auf den Monitoren in der Arena dann halt wieder überall das TV-Bild war und das brauchst du als Zuschauer in der Arena natürlich überhaupt nicht. Du willst die Scores haben. Und die kamen dann und dann war im Prinzip alles gut geregelt. Es gab dann auch noch einen kurzen medizinischen Notfall in der ersten Session. Auch das wurde relativ schnell dann geregelt, obwohl ich sagen muss, hat ein bisschen gedauert, bis sie den Herrn dann auch aus der Arena raus hatten. Aber alles Gute da an dieser Stelle. Ja, und dann Snooker gespielt wurde auch noch, muss ich sagen.
Ach, okay.
Auch wenn es gar nicht, auch wenn es gar nicht so klingt. Es ist hinter den Kulissen hat sich auch ein bisschen was getan. Das Tempodrom ist hinter den Kulissen ein bisschen renoviert worden. Der Anstrich ist neu. Es gibt jetzt der Presseraum. Da kannst du dich dann auch dran gewöhnen. Der Presseraum ist jetzt genau umgekehrt, spiegelverkehrt. Wir sitzen jetzt nicht mehr Richtung
Was?
Eingang. Ja, wir sitzen nicht mehr Richtung Eingang. Die Tische sind genau in die andere Richtung. Wir sitzen jetzt Richtung Wand. Und es gibt Steckdosenleisten an den Wänden. Also es hat sich ein bisschen was getan im Tempodrom. Aber das Wichtigste ist immer noch das Gleiche, nämlich tolle, tolle Snooker-Action.
Wie, du willst mir jetzt sagen, es gibt Steckdosen im Presseraum für jeden?
Ja, tatsächlich. Die sind zwar an der Wand, wo der Kühlschrank und das Essen steht, das heißt, man kommt effektiv nicht ran, ohne dass wieder Kabelwirrwarr entsteht, aber ja, es gibt, man muss nicht nur die Bodentanks benutzen.
Das ist ja völlig verrückt. Ha, was für ein Luxusplatz hier im Tempodrom. Jetzt freue ich mich noch mehr auf Donnerstag, weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Nein, im Ernst. Okay, ja, ich freue mich auf die erste Lochbar. Dementsprechend, es wird nicht am Akku scheitern. Das ist doch herrlich.
Ja.
Gespielt wurde auch und was mir direkt in Erinnerung geblieben ist von Nachmittag, Christian, war ein Tweet von dir, dass irgendjemand sich aufmachte zu einem 155er Break. Da dachte ich mir, das wäre eigentlich ein guter Start in Berlin. Und dann wurde es doch nichts. Aber das war so mein Moment des Nachmittags. Ach, der Christian kündigt wieder irgendwas an. Du hattest ja auch neulich mir schon mal einen Maximum Break nach einem Ball angekündigt, was dann nach 16 Punkten endete. Also da war ich dann sehr gespannt, was es diesmal ist. Aber es wurde nicht durchgezogen, oder? Ich glaube, das hätte ich mitbekommen.
Verrat doch nicht alles. So, ja, das war ohnehin ein kurioses Zählwerk, dieses Match zwischen Barry Hawkins und Mark Davis. Das war ganz kurios. Mark Davis hat ja angefangen, sich den ersten Frame zu holen und dann kam eine 140 von Barry Hawkins, die bisher ja auch das höchste Break ist, die aber. Und da muss man jetzt gucken, wie man damit umgeht. Ich hoffe, dieses Break wird noch überboten, denn diese 140 war keine 140. Irgendwann ist da,
Was?
ja, irgendwann ist da zähltechnisch was schiefgegangen, denn Barry Hawkins hat ja eine rote gelocht und dann Foul gemacht. Mark Davis hat ja die 4 Foulpunkte bekommen. Und wenn man jetzt nachrechnen kann, dann weiß man, dass mit 14 Roten gar keine 140 möglich ist. Während das gezählt wurde, habe ich irgendwann gedacht, okay, naja, der muss ja mit einem Freeball eingestiegen sein. Aber das passt ja auch nicht, weil dann hätte er Foulpunkte bekommen müssen. Und ich kann mich auch nicht an den Freeball erinnern. Ich muss zugeben, ich habe den Anfang des Breaks aber auch nicht mitbekommen. Das heißt, irgendwas passt da entweder im Scoresheet nicht zueinander, was auch sein kann. ist ja überhaupt, also das Scoring ist ja ein Thema für sich. Aber auf jeden Fall ist diese 140, so wie sie da steht, an sich jetzt erstmal gar nicht möglich. Maximal 139. So, dann der Frame danach war tatsächlich Einstieg mit einem Freeball. Und ja, er hatte, also Barry Hawkins ist mit Grün wunderbar eingestiegen, hat dann Braun zur ersten Roten gelocht. Das heißt, es war dann 152 nur noch möglich, aber. Entweder hat er es nicht so richtig mitbekommen oder ihm war der Frame-Gewinn, was auch verständlich war, an der Stelle wichtiger. Auf jeden Fall hat er dann relativ schnell nochmal auf Gelb stellen müssen. Damit war dann schon wieder nur noch eine 147 möglich und dann hat er danach nochmal auf Blau gestellt, sodass dann kein Break von mehr als 147 Punkten möglich war. Aber es wäre immerhin noch eine 16 Reds Clearance möglich gewesen, aber er hat die letzte Rote als Double dann leider verpasst. So war es dann nur in Anführungsstrichen eine 105, aber immer noch ein tolles Break. Hat er mit einer 87 auf 3 zu 1 erhöht und dann letztlich das Match auch relativ souverän mit 5 zu 2 gewonnen. Bei Mark Davis lief es da nicht ganz so gut, was so die mal höhere Breaks anbelangt. Er war kämpferisch unfassbar gut drauf, aber so richtig rangekommen an Barry Hawkins ist er dann leider nie.
Na, schade natürlich auch für die vielen Mark Davis, Dark Mavis Fans in Berlin. Da hätten wir natürlich gerne noch mehr von ihm gesehen, aber Barry Hawkins natürlich auch eine brutale Auslosung an der Stelle. Und die beiden verstehen sich ja auch gut, glaube ich. Also, ja, das hat bestimmt Spaß gemacht und dann auch wieder keinen Spaß gemacht. Aber für euch Zuschauende hoffentlich trotzdem eine gute Unterhaltung gewesen. Ich meine, Barry Hawkins, ich finde, in der Saison der Maximum Breaks hätte er sich da mal wieder absetzen können mit einer 16 Reds Clearance und hat wieder die Chance verpasst. Ne? Also, ich meine, und dann fragt er sich, warum der nicht so viele Fans hat wie andere Top 16 Spieler. Na, also das wäre es mal wieder gewesen, so ein Clou für ihn hier, aber nein, hat nicht geklappt. Gut, naja, wir haben alles versucht in Berlin, um seine Popularität zu erhöhen, aber vielleicht schafft er es ja in der nächsten Runde.
Vielleicht, ja. Also Barry Hawkins wird ja, ich glaube, er spielt heute Abend dann sogar schon wieder. Nee, morgen erst gegen Zhang Anda dann. Heute Abend startet ja nämlich schon die zweite Runde. Heute ist ein vollgepackter Tag. Und die große Frage, die über allem steht heute, und die kam auch gestern schon so ein bisschen hinter den Kulissen raus, ist, bisher gehen wirklich alle davon aus, dass Ronnie O'Sullivan kommt. Er hat noch nicht abgesagt, alle gehen davon aus, keiner glaubt so richtig dran. Es war auch ein sehr lustiger Moment, als Rolf Kalb vor der Nachmittagssession fragte, wer aus dem Publikum glaubt denn, dass Ronnie O'Sullivan morgen kommt? Und es ging nicht eine Hand nach oben. Es war wirklich, also fachkundiges Publikum da, muss man auch sagen, an der Stelle. Sehr witziger Moment. Also, wir werden sehen, ob er es heute schafft. Aber es wurde ja auch noch mehr Snooker gespielt gestern. In der Nachmittagssession gab es Sean Murphy gegen Zach Schulte. 5 zu 2 Sieg für Sean Murphy. Und ich muss sagen, es ist ultra lustig zu sehen, wie Sean Murphy es zelebrieren lässt. Also sich selbst. Der hat die 133, als er die da gespielt hat, hat er sich quasi so bedankt beim Publikum danach, wo ich dann denke, ey, du hast gerade ein Century gespielt und nicht eine 147 oder eine 155. Also das ist ultra lustig anzuschauen, wie sich dieser Mann feiern lässt.
Ja, aber gleichzeitig tut er einem Turnier halt auch gut, weil es viele Leute gibt, die in ihm halt
Ja, natürlich.
jemanden sehen, der viel für die Fans macht. Dass der Sean Murphy vor allem auch viel für sich selbst macht. Das sieht man dann später. Aber es sei ja auch allen gegönnt, ne? Und deswegen, also man muss das irgendwie schon würdigen, was für die Fans bei seiner Selbstdarstellung auch rumkommt. Ich formuliere es mal so, ne? Und leider kam für Zach Jurity in dem Match nicht so viel rum. Ich hätte ihm eigentlich schon zugetraut, dass er den Sean Murphy mal schlägt. Zwei Frames hat er auch geschafft, aber halt leider nicht mehr.
Ja, er hat sich auch so ein bisschen selbst geschlagen, muss man sagen, über seine teilweise sehr merkwürdige Shot Selection. Er ist Bälle angegangen, wo ich gedacht hätte, okay, da wäre es jetzt vielleicht sinnvoller gewesen, das Safety zu spielen. Dann hat er einmal auch einen Kiekser gehabt, wo er dann auch die Augen verdreht hat und sich ganz peinlich beschämt wieder zu seinem Platz zurückbegeben hat, wo er gedacht hat, das passiert doch auch keinem Amateurmensch. Aber er hat eigentlich relativ gut gespielt zwischendrin, hat er auch eine tolle 75 gezeigt. Also da war mehr drin, vor allem bei Sean Murphy, keine langen Bälle kamen so richtig. Die kamen dann erst meistens, als die Frames schon entschieden waren. Aber ja, am Ende steht ein souveräner 5:2 Sieg für Sean Murphy, der auch heute Abend schon wieder im Einsatz sein wird gegen Julien Leclerc, der gestern im Publikum saß. Neben einigen anderen Spielern, die man gestern im Publikum auch schon gesehen hat, nämlich Mark Selby zum Beispiel, der gestern im Publikum war. Mark Williams hat man auch am Nachmittag schon gesehen, der war am Abend ja dann im Einsatz auch. Also die Spieler genießen das im Tempodrom dann tatsächlich auch. Kenne ich so von vielen anderen Turnieren nicht unbedingt, dass da so viele Spieler dann auch im Publikum sitzen. Also zeigt, das Tempodrom ist einfach einzigartig.
Ja, genau. Ich meine, du kommst halt auch gut rum, ne? Also es ist halt gerade in den ersten Tagen noch gar nicht so wahnsinnig viel los. Also ich glaube, ich fand es gestern gut besetzt für einen Montagnachmittag und auch Montagabend, dafür, dass gar nicht so viele Matches stattgefunden haben, war ich eigentlich überaus zufrieden wieder mit dem Publikum, auch mit der Stimmung, ne? Da war schon richtig Dampf dahinter. Aber trotzdem gibt's natürlich noch Plätze. Also wenn ihr ein Ticket wollt, gar kein Stress, holt euch noch eins für heute und für die nächsten Tage, vor allem solange noch freie Platzwahl ist. Und das macht den Spielern natürlich auch leicht, sich da reinzusetzen, ne, und sich das anzugucken, nachdem sie gerade irgendwie trainiert haben am Trainingstisch. Also so dieses Entspannte, sich da reinsetzen, die werden ja auch nicht viel gestört vom Publikum, wenn sie da sitzen, und das wissen die auch zu schätzen. Also insgesamt, das deutsche Publikum kommt ja immer sehr, sehr gut an. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber typischerweise werden die da auch einfach in Ruhe gelassen, und das freut die.
Ja, ist genauso passiert, also da ist keiner jetzt direkt hingerannt und also die meisten warten tatsächlich, bis dann der Spieler vielleicht im Foyer angekommen ist oder so und fragen dann danach, also wirklich sehr, 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 sehr faires Publikum und ich fand es auch sehr gut gefüllt für einen Montagnachmittag, muss ich sagen. War das sehr gutes Publikum schon gestern. Das lustige kleine Randnotiz ist aber, wer hat das erste Autogramm gegeben gestern als Spieler? Das muss Mark Allen gewesen sein und ich bin mir sicher, er hat es nur gemacht, weil er gesehen hat, oh, Sean Murphy ist in der gleichen Session wie ich. Nee, den schlage ich damit. Weil es werden ja erst die Spieler von den Außentischen reingerufen, bevor dann der Haupttisch kommt. Und diese Zeitspanne hat Mark Allen genutzt, um gleich mal Autogramme zu verteilen im Publikum. Fand ich erstens
aber
sehr sympathisch.
Aber wer will das denn?
Wer
will denn ein Autogramm von Mark Allen im Tempodrom? Also wirklich. Na gut, vielleicht sollten wir das einmal, wenn wir hoffentlich ja auch neue HörerInnen dazu gewinnen, nochmal erklären, ne? Das Mark Allen-Fiasko mit dem Tempodrom. Ja? Mark Allen ist wirklich kein schlechter Kerl. Also ich mag den normalerweise, wirklich. Der hat ja auch, denkt dran, jetzt gerade beim Masters, Tatiana Woolaston, ihr erstes Masters-Finale. Wer macht extra einen Tweet dazu, sagt, wie toll er sie als Schiedsrichterin findet und das, also wo sie auch hingehört in der Schiedsrichterwelt, ne, nämlich ganz nach oben? Mark Allen. Wer ist jemand, der super viel für Charity macht, der großzügiger ist, als ihm selbst finanziell manchmal gut tut, habe ich jetzt schon an verschiedensten Stellen gehört, Mark Allen. Ja, also wirklich eigentlich ein feiner Kerl, aber er hat sich halt extrem dumm gegenüber dem German Masters geäußert, ja, wo bei Saudi-Arabien, wenn's Licht ausfällt, keiner was sagt, Mark Allen, ja, nein, also German Masters, ich übersetze sinngemäß noch aus dem letzten Jahr, die Zitate wurden ja nirgends jetzt groß in der Zeitung veröffentlicht, wahrscheinlich aus gutem Grunde, ja, also er würde beim German Masters also auf gar keinen Fall mehr mitspielen, außer es ändert sich richtig was. Ja, also weil das die Bedingungen, da kann man einfach nicht spielen. Also erstens mal ist er jetzt da, wir haben einen Tisch weniger, aber ansonsten weiß ich nicht, ob sich grundsätzlich was geändert hat. Ich hoffe fast nicht. Und zweitens ist, also die Bedingungen im Tempodrom sind für die SpielerInnen nicht immer nur einfach. Und diverse Top-16-Spieler haben das zum Beispiel mit mir einfach leise hinter den Kulissen besprochen, ne, was es denn ist, was sie stört und so. Noch besser wäre es, hat auch TC im Interview drüber geredet, die würden das konstruktiv mit ihm besprechen, aber da sind die vielleicht ein bisschen zu schüchtern für. Jedenfalls mit sehr viel Respekt und haben trotzdem in den Interviews, obwohl sie es echt schwer hatten, auf ihren Tischen ihre Leistung abzurufen, in Interviews positiv über das German Masters gesprochen und geholfen, dieses Event halt auch zu halten, wo in Kontinentaleuropa alles andere ja verschwunden ist. Ja, und haben sich da in den Dienst des Events gestellt. Und das rechne ich denen hoch an, obwohl es eben schwierig war. Und Mark Allen haut einfach drauf und lästert über das Tempodrom. Und deswegen, ich habe es ihm so gegönnt, dass sein Tisch kaputt war. Da kann das Tempodrom nämlich gar nichts für gestern. Und nee, also deswegen rege ich mich über Mark Allen isoliert im Kontext des German Masters auf.
Ja, es war, es hatte ein bisschen was Ironisches, dass tatsächlich Mark Allen an Tisch 3 dort der Leidtragende war mit dem kaputten Tisch. Es hat sich schon ein bisschen was getan, muss ich sagen. Also klar, die 4 Tische sind da, aber es ist auch nicht ganz so einfach jetzt von weit oben, also wenn man relativ weit oben sitzt im Tempodrom, auf die andere Seite der Arena zu schauen, also da den Tisch zu beobachten, ist nicht so einfach, weil die Lichter sind tatsächlich durch relativ hohe oder relativ große, so eine schwarzen Konstruktion ein bisschen verhangen. Also ich hoffe, du siehst es, müsste am Donnerstag, sind ja 4 Tische noch da, da siehst du das auf jeden Fall auch noch. Also da ist schon, hat sich schon ein bisschen was getan. Also ich glaube, man hat schon versucht, da das Licht ein bisschen umzugestalten, zu zentralisieren, da ein bisschen, man sieht von der Konstruktion des TV-Tisches, sieht man da oben fast gar nichts mehr, wenn man auf der Tribüne sitzt. Also das sieht man dann quasi nur noch, wenn man am TV-Tisch direkt steht. Also ein bisschen was hat sich schon getan. Das hat der TC auch im Interview mit uns gesagt. Er versucht ja auch, alles möglich zu machen, was geht. Ne? Man muss es ihm nur sagen und man muss halt die Gegebenheiten vor Ort so ein bisschen abstecken. Und die versuchen ja alle ihr Bestes. Die wollen ja den Spielern auch nichts Böses.
Ja, ganz genau. Und das könnte man mal wirklich anerkennen. Wir haben hier eine tolle Venue. Und ähnlich wie im Crucible, ich denke dran, wie Leute mit ihren Kös, wenn jemand so groß ist wie David Grace, gegen die Crucible-Trennwand stoßen, wenn sie spielen, ja. So muss man halt im Tempodrom akzeptieren, dass das Licht vielleicht nicht perfekt ist an manchen Stellen. Aber es ist ja auch cool zu hören, dass da was getan wurde. Es ist ein Balanceakt, weil da halt auch eben 2000 Leute zugucken sollen. Und das muss ja auch gewährleistet sein, ne? Weil sonst bräuchte man es ja auch nicht in Berlin machen. Wenn keiner zuguckt, ist das Tempodrom ziemlich witzlos als Austragungsort. Ja. Also von daher, das war einfach nicht die feine englische Art von Mark Allen. Und ja, dennoch ist er jetzt weiter, hat auch gut gespielt. Oliver Lyons
hat ganz gut gespielt,
ja. Oliver Lyons, da wäre mehr drin gewesen, ne? Der hatte auch mehr Chancen und ich hatte zwischendurch tatsächlich Hoffnung, dass er den Mark Allen direkt nach Hause schickt. Aber es hat dann nicht gereicht, hat auch ein paar schöne 50er-Breaks gespielt. Ne? Aber das ist dann auch so ein bisschen verdaddelt in anderen Frames. Also Mark Allen zwar eigentlich gut unterwegs, auch aber trotzdem schlagbar gewesen. Und das gilt eigentlich auch für Mark Williams am Abend.
Ja, Mark Allen also war einfach der stabilere Spieler letztendlich in diesem Match und hat vor allem dann halt zweimal Nadelstiche setzen können, als Oliver Lyons schon gut dabei war, nämlich in Frame 6 und dann eben im letzten Frame auch. Ansonsten die 99 von Mark Allen, da muss man vielleicht auch noch was zu sagen, im vierten Frame, die müsste man eigentlich als Century anerkennen, denn Mark Allen war mitten bei der 99, als es diesen medizinischen Notfall gab auf der Tribüne und man hat dann relativ schnell gesehen, okay, wir müssen jetzt das Spiel unterbrechen und beide Spieler haben sich dann mit der Schiedsrichterin darauf geeinigt, okay, wir gehen jetzt einfach schon ins Mid-Session-Interview und Mark Allen hat quasi seinen Break dann bei 99 abgebrochen, also der war noch im Break, das hätte weitergehen können, also ein Century mit Sternchen vielleicht, wenn man so möchte. Ansonsten, ja, da war mehr drin für Oliver Lyons, genauso wie eigentlich am Abend auch, naja, nicht so viel drin war wahrscheinlich für Sanderson Lamb, aber mehr auf jeden Fall, denn Mark Williams war der bessere Spieler, aber so richtig um den Tisch gefloatet, wie man das von ihm jetzt sonst so kennt, ist er jetzt nicht. Also da hätte nochmal ein bisschen mehr kommen können, gerade was so ein paar höhere Breaks angeht.
Ja, und da hast du fast das One-Table-Setup am Abend, gab ja nur 2 Matches und dann lieferst du so gar keine Gala-Veranstaltung ab, gegen ehrlicherweise so ein halbes Freilos in Sanderson Lamb. Also, Ich tue mir bei dem wirklich schwer, irgendwelche Karriere-Highlights zu finden, weil auch bei anderen niedriger platzierten Spielern, die wir ja sehr schätzen und immer unterstützen wollen auf diesem Medium auch, da finden wir ja so Highlights und da war er hier mal im Viertelfinale und ach, erinnerst du dich da dran, es war so eine Sternstunde, die könnten wir jetzt hier auspacken. Also bei Sanders und Lärm tue ich mir ganz schwer, mich an irgendwas zu erinnern, wo ich sagen würde, das, da dachte ich mir, Mensch, das ist ein krasser Typ, der sollte höher platziert sein. Und so hat er auch gespielt. Ich glaube, viele, viele, viele andere Leute hätten den Mark Williams gestern geschlagen, weil das war es echt nicht. Und ich habe dann auch ins andere Match rübergeschalten, was deutlich unterhaltsamer war. Ja. Also da war ich mehr froh, als es dann irgendwann vorbei war hier von Mark Williams. Also da hätte man wirklich die Chance mal zu einer Art Exhibition nutzen können, aber nein, da war wieder zu faul für. Toll.
Ja, wir kommen gleich aufs andere Match. Das hätte es beinahe nämlich gar nicht gegeben. Kommen wir gleich auch noch zu. Wir müssen aber ein Match vom Nachmittag natürlich noch rüberholen, nämlich das Hauptmatch gestern Nachmittag. Cameron Wilson hat gewonnen gegen Robert Milkins 5-1 und auch relativ klar gewonnen. Also, dass Robert Milkins da überhaupt ein Frame mitbekam, lag daran, dass Cameron Wilson nach dem Mid-Session-Interval 3 bis 4 Gänge zurückgeschalten hat. Kurzzeitig mal, bevor er dann im letzten Frame wieder ernst gemacht hat. Also bei Robert Milkins lief wirklich so gut wie nichts zusammen. Der brauchte teilweise Flugs, um in Breaks reinzukommen. Also ja, Robert Milkins, so gern ich ihn hab, aber das war gestern leider eine Nichtleistung.
Ja, da macht man sich langsam Sorgen, ne? Also wenn es langsam, ne? Ich finde, der Mann stand vor gar nicht allzu langer Zeit, war der im Crucible als Top-Spieler. Und jetzt, ja, fragt man sich auch. Und also, es kann ja auch mal sein, dass in der Karriere mal phasenweise nicht so läuft, aber die Phase ist jetzt schon extrem lange bei ihm. Also ich hoffe, der kommt nochmal irgendwie zurück. Ich finde es jetzt wirklich schade, dass ich den gar nicht sehe, aber der war nicht mal ansatzweise knapp dran, dass ich ihn noch gesehen hätte am Donnerstag. Das muss man schon auch sagen. Also schade. Gleichzeitig super Auftritt wieder von Kyle Wilson, ne? Also hat wieder Spaß gemacht.
Ja, also was der in Berlin oder vor allem, also eigentlich in Deutschland, abfeiert, das ist schon Wahnsinn. Also Cameron Wilson und unfassbar sympathisch und bodenständig immer noch. Ich hatte ihn im Interview dann nach dem Match, können wir jetzt mal reinhören. Aber wir ignorieren bitte komplett den Fakt, dass ich Schande auf mein Haupt Saudi-Arabien mit Shanghai verwechsel.
Cameron, congratulations, tough win, in the end very comfortable. I think Rob struggled a bit.
Yeah, I think a tough sort of first round match on paper. Rob Milkins is a very good player, good to watch, very attacking, lots of experience. But I think going into the interval for 4-0, I didn't put a foot wrong. My safety was good, my long game was good, I scored well. So I didn't really give Rob a chance to get going. You know, he caught a couple of safeties a little bit too firm, and he also went in off in the middle. You know, they're minor mistakes. So I don't think Rob did too much wrong. But yeah, I'm very proud of the way I played.
You have arguably 24 great months behind you. Not a very decent season, but obviously two big wins in Saudi Arabia and of course at the Masters. Yeah. But in terms of ranking points, you have a little bit of work to do, especially regarding the Players' Championship.
Yeah, I wish it was Saudi Arabia because then I'd be number one on the one-year list. I want
Shanghai
Masters.
Yeah.
So Shanghai Masters, another really big tournament, and the Masters is a, you know, for me, the second biggest tournament, but both not ranking. So, yeah, I have a little bit of work to do. You know, as I mentioned, the whole queue situation that I had with my queue breaking, I felt like that halted my progress. And in that time, a lot of them were big ranking titles, especially the UK Championship. So, unfortunate timing, but I'm glad that I've got it under control now and I can enjoy tournaments like this and know that I can try and get some more ranking points.
Speaking of tournaments like this, you have quite a good record on tournaments in Germany.
Yeah.
There's something that must agree with you.
Yeah, I love the people. I think the German people are very, very nice, very welcoming, make you feel appreciated. They also create a fantastic atmosphere, especially in the Tempodrome, with the clapping and the oohs and the ahs if it doesn't go quite right for the player. I love that they all got behind me last year for the final when I clapped onto the entrance. That was a fantastic feeling. So all of that combined, it always makes me enjoy Germany.
So let's hope we see you at a one table setup this week.
I hope so. I'll be trying my hardest.
Cheers, Karen.
Thank you. Cheers.
Ja, Cameron Wilson, ich habe es noch nie gehabt, dass mich ein Spieler korrigieren muss.
Autsch. Ja, aber es passiert, es passiert. Ich meine, dass diese, ich glaube, das muss man auch mal sagen, ich finde das so cool, wie du immer diese Interviews machst, Christian, weil, also selbst die anderen Leute, die berichten, machen normalerweise so Sit-Down-Interviews und wir machen halt One-Take direkt Post-Match-Interviews. Das ist auch immer ein Chaos. Wann kommt man dran? Da muss man den Spieler quasi noch am Kragen packen, um Gottes Willen. Denn bevor der zur Tür raus ist, dass wir da unseren O-Ton bekommen, das ist Stress pur. Also wenn ich das mache, geht mir der Puls auf 180, obwohl ich weder ein Problem mit Reden noch mit Englisch habe normalerweise und auch vor den Spielern nicht wie so ein Reh im Scheinwerferlicht erstarre. Aber das ist einfach eine extreme Stresssituation. Also danke, dass du das Interview gemacht hast, Christian. Man kann sich das nicht vorstellen, bis man in der Situation ist, wie stressig das sein kann.
Ja, also Kevin Wilson macht es einem aber auch leicht, muss man dann an der Stelle auch sagen. Der ist, dem kannst du wahrscheinlich auch einfach nur ein Hä entgegenwerfen und er spricht eine Minute. Das ist super. Also wirklich ein unfassbar sympathischer Kerl, der jetzt hier in der nächsten Runde steht und die Punkte ja auch, wie es auch im Interview rauskam, natürlich auch dringend braucht in Richtung Players Championship. Denn obwohl er eine wahnsinnig gute Saison hat, ist er eigentlich nur bei Einladungsturnieren bisher gut gewesen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, gestern Abend hat er es mal wieder gebracht. Unser Mr. Tempodrom Ishpreet Singh Chadha. Und da muss man dazu sagen, dieses Match hätte es beinahe nicht gegeben. Beinahe hätte es nur ein Match gestern Abend gegeben, nämlich das von Mark Williams. Ishpreet Singh Chadha hat erst vorgestern Abend überhaupt sein Visum bekommen für Berlin. Das heißt, der hat ein bisschen geschwitzt und das dann aber auch phänomenal ausgenutzt. Also Chris Wakelin zu schlagen ist ja schon die eine Sache. Ihn aber zu schlagen, nachdem man 2-4 hinten liegt und eigentlich breaktechnisch nicht viel zusammenläuft bis dahin im Decider, im Berliner Tempodrom. Ja, das ist doch eine Geschichte fürs Publikum.
Das ist unser Ishpreet und ich muss doch sagen, Christian, das ist der neue German Masters Rekord-Champion für mich. Weil, also auf den Tipchaya Onu, da kannst du ja, also ich habe jetzt keine Lust mehr. Für mich Ishpreet Singh Chadha, German Masters Rekord-Champion, in the making. Und was war das bitte für ein schönes Match zwischen den beiden? Genau wie ich es mir erhofft hatte. Super Stimmung. Beide hatten richtig Spaß. Also am Anfang hatte mehr Chris Wakelin Spaß und am Ende mehr der Ishpreet Singh Chadha. Aber der hat uns wieder daran erinnert, weshalb er uns vor einiger Zeit im Tempodrom schon so viel Freude bereitet hat. Und danach ist nicht mehr so viel passiert bei ihm. Jetzt ist aber voll wieder da. Ich denke da im Zusammenhang mit diesem Match vor allem an Frame 7, Ishpreet wirklich extrem cool gespielt hat und Chris Wakelin dann noch versucht hat, Foulpunkte zu bekommen und dann aber einen Snooker gelegt hat. Christian, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Eine Rot direkt hinter Blau, das ist ja schon mal super, aber dann noch Weiß direkt hinter Schwarz auf der anderen Seite des Tisches. Also das war ein absoluter Mörder-Snooker und Ishpreet Singh Chadha ist da rausgekommen. Es gab dann auch also großen Applaus für den Snooker, für das Rauskommen und dann hat sich Chris Wakelin nochmal einen Applaus geholt für seinen Snooker, weil der fand, der hatte mehr Applaus verdient gehabt und dann ist er gut. Und dann meinte Chris Wakelin, als er dann da stand wieder am Tisch, meinte er, ja, und was machen wir jetzt? Und das hat auch wirklich zu einem großen Gelächter geführt. Also es war eine schöne Szene in einem Match, was sehr spannend war, so ein typisches Tempodrom-Match. Ich weiß nicht, wie viele Leute das im Livestream geguckt haben, aber da hast du, wenn du im Livestream geguckt hast, schon gemerkt, vor Ort, das hätte richtig Spaß gemacht. Also da wäre ich sehr gerne quasi in einer der Reihen mit guter Sicht auf diesen Tisch gesessen. Das war, glaube ich, so ein echtes Live-Match, oder? Also richtig, richtig cool. Und was für eine Leistung von Ishpreet Singh Chadha.
Absolut, der kann sich freuen und der wird heute Abend auch wieder in der Arena sein, nämlich gegen Elliot Slesser bereits sein, ja, eigentlich dann Erstrunden-Match. Bis jetzt laufen ja nur Heldovers aus der Quali bestreiten. Und was für ein Tag steht da heute an im Tempodrom. Also für mich eigentlich, muss ich sagen, ein bisschen mein Lieblingstag schon jetzt, denn um 10 Uhr geht's los. Judd Trump spielt gegen Cheung Kawai, Si Jiahui gegen Fan Zhengyi, Xiao Gudong gegen Robbie Williams und John Higgins gegen Jamie Jones. Der Nachmittag. Wahnsinn. Mark Selby gegen Liu Hongyu, Ronnie O'Sullivan, wenn er kommt, gegen Long Zeo Wang, Gary Wilson gegen Scott Donaldson, der hat seine Karriere immer noch nicht beendet, der Gary, naja gut, Zhao Shintong gegen Jiang Jun, also Wahnsinn. Und am Abend, erste Runde, Kyron Wilson wieder am Start gegen Anthony McGill, Julien Leclerc gegen Sean Murphy, was für ein Match, John Brown gegen Jack Jones, auch zwei Spieler, die durchaus viele Fans haben in Deutschland, und Elliot Slesser gegen Ishprit Singh Chadha. Kathi, schnapp dir einen Zug.
Ja, würde ich sehr gerne, wirklich ein Traumtag. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es total dämlich irgendwie, dass Mark Selby und Ronnie O'Sullivan in der gleichen Session spielen, aber es ergibt auch Sinn, weil wir haben einfach sehr viele Held-Over-Matches, ne, und man konnte jetzt nicht mehr einfach was vorziehen für gestern, aber was das bitte für eine Nachmittagssession? Also, wer da irgendwie noch nach Berlin kommt, sollte sich da reinsetzen. Ich meine, selbst wenn der Ronnie O'Sullivan nicht kommen sollte, aber man ist ja wirklich optimistisch, ist ja immer noch der Mark Selby da. Ja, und gut, Gary Wilson, Freunde. Hoffentlich Scott Donaldson hat ja mal einen guten Tag erwischt. Auch der Weltmeister spielt natürlich in der gleichen Session, darf man auch nicht vergessen. Also was ist denn, das ist ein absoluter Wahnsinn.
An Tisch 3 wahrscheinlich oder so, ne? Das ist irre.
Ja, eben. Genau, und dann eben Judd Trump und C. Jerry heute Morgen, also zusammen noch mit dem John Higgins, den man da so reingeworfen hat. Was ist denn los? Also es ist wirklich ein krasser Tag im Tempodrom. Also ganz viel Spaß an alle, die dabei sein können. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Bericht morgen.
Genau, den wird's auf jeden Fall geben, und der heute war jetzt vielleicht auch ein bisschen lang, und den werden wir ganz schnell noch online stellen, damit ihr den hören könnt, bevor die erste Session im Tempodrom losgeht ab 10 Uhr heute. Das war's von uns bei Total Clearance. Bleibt dran und ja, wir hören uns die nächsten Tage.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.